die Gäste der Jenaer Philharmonie, die muss sich ja nicht davon abhalten, sich gegenseitig auf die Fresse zu hauen.
Zart wie Kruppstahl mit Mike und Alex.
Mike, ich habe mir extra meine Haare gewaschen, damit ich schön und frisch bin für dich.
Das ist ja, und die sind noch so ein bisschen feucht, ja.
Ja.
Ja, ich
weiß nicht. Wie so nasse Tentakel, musst du dir das vorstellen. So.
Ja, ich entsprechend veranlagt würde mich das vielleicht irgendwie, wie soll ich sagen, auffühlen. Wenn das jetzt unsere Hörer schon mitbekommen, ich bin natürlich wieder auf Tour und habe mir hier ein Räumchen organisiert, aber da passiert ringsrum ganz viel. Leute werden mal reinquatschen. Ich klinge wieder, als ob ich auf dem Bahnhofsklo Münster den Podcast aufnehme. Mal schauen, was Ali da noch retten kann dann. Aber besser als nix.
Ja, das ist das Motto dieses Podcasts.
Besser als nix. Naja, ja. Ja, apropos resetten. Ich habe heute mal bei unserem gemeinsamen, na, Freund ist es ja nicht, aber den verehren wir ja beide gemeinsam mal bei Volker Pispers auf die Homepage vorbeigeschaut. Da stand jetzt als Statement, dass er da irgendwie nach 5 Jahren Pause jetzt endgültig beschlossen hat, nie wieder auf die Bühne zurückzukehren.
Ach, ich dachte, das wäre sowieso klar gewesen.
Weiß ich nicht, wie lange das da schon steht, aber bezieht sich irgendwie auch ein bisschen auf die Corona-Krise und so, zumindest erzählt er davon und natürlich watscht mal wieder alle richtig geil ringsrum ab.
Ach so, waren noch ein paar Worte dazu gesagt.
Ich weiß nicht, wie alt das Statement da ist, aber schade. Also das ist immer jemand, wo ich denke, ach, was würde der in der heutigen Zeit wohl dazu sagen?
Vielleicht ist es besser. Du weißt nicht, in welche Richtung sich das dann in seinem Spätwerk noch entwickelt hätte, vielleicht. Ne?
Also das Statement scheint mir ganz ausgewogen zu sein.
Ach so.
Also da behandelt auch speziell die ganzen Leute, die seine Zitate da aus dem Zusammenhang reißen und das jetzt für irgendwelche Montagsdemo Quatsch, Geblubber benutzen und so weiter. Und es ändert aber trotzdem nichts dran, dass er Dirigierenden für unfähig hält. Also da sind wir uns ja, denke ich, auch einig.
Das ist der schwierige Spagat, ne? Die Regierung zu kritisieren, ohne sich vereinnahmen zu lassen von demokratiefeindlichen Kräften.
Total, total. Also das ging mir ja vor allem während der Merkel-Zeit noch so. Ne? Also man redet ja jetzt schon von der Merkel-Zeit. Vielleicht gibt es demnächst auch eine Punkband, die nennt sich Merkel Youth oder sowas. Wie es die Reagan Youth gab in USA. Nur weil man nicht mit diesen Neo-Regierungskritikern und Danke-Merkel-Typen auf einer Stufe ist, heißt das ja noch lange nicht, dass ich Merkel gut finde irgendwie. Ne? Ich fand die schon immer scheiße. Da haben die meisten der Leute, die da jetzt hier rumkrakehlen, und sich von der CDU zur AfD gewandt haben, wahrscheinlich noch CDU gewählt. Da fand ich Merkel schon kacke.
Als es noch Underground war, Merkel zu hassen.
Als es noch, ja, ich habe mich hab schon mal auf dem ersten Demo gegen Merkel gewettert.
War er noch gut auf der ersten Demo.
Ja, du weißt, was ich meine. Wir haben übrigens schon auch ordentlich Feedback gekriegt gegen meinen Friedrich-Merz-Rant auf dem Wacken im Magenta-TV-Livestream.
Oh, ja stimmt, das ist ja live übertragen. Ach du guter Gott.
Ja, ich weiß nicht, ich glaube, bei der Konrad-Adenauer-Stiftung brauche ich mich nicht mehr bewerben.
Gab es da offizielle Statements oder nur von Fans und Zuhörern?
Nee, das ist nur so von der Seite herangetragen irgendwie. Ich denke, also so medieninkompetent ist selbst die CDU nicht, dass sie dem noch mehr Aufmerksamkeit schenkt, indem sie mir da ein Mittel in die Hand geben und ich irgendwas Offizielles posten kann, dass sie darauf reagiert haben. Ne? Das wäre natürlich der Traum, um das Ganze noch ein bisschen am Köcheln zu halten, aber...
Ja, aber wäre das nicht eigentlich so ein gefundenes Fressen für Metal Hammer oder so? So ein schöner Skandalartikel, der sich gut klickt. War keiner da oder was, um das zu schreiben?
Bin mir nicht sicher, weil das ist ja auch immer noch die, wie soll man sagen, die Hausdisziplin von Springer. Ne? Also die müssen da ja auch ein kleines bisschen gucken, nicht zu politisch zu sein als Fachmagazin im Springerhaus. Kann ich nicht einschätzen, inwieweit da, Also direkte Einflussnahme gibt es da sicherlich nicht, aber es gibt ja immer so ein bisschen vorauseilendes Gehorsam, gerade von Chefredakteuren, die das dann im Auge haben, von wem noch übergeordneterem es da mal eine dumme Bemerkung geben könnte oder so in Konferenzen.
Nee, gerade deswegen dachte ich, weil ja Springer die CDU eigentlich relativ verteidigt, dass du da mal aufs Korn genommen wirst, aber das wollen sie sich dann vermutlich auch wieder nicht versauen mit der Plattenfirma.
Ja, ich glaube, da ist HSB dem Metalhammer schon noch mehr wert als Friedrich Merz. Ne? Aber insofern äußert man sich dann wahrscheinlich gar nicht.
Aber ich fand es interessant. Also ich habe das ja aus dem Publikum quasi gehört, dein Statement. Und das war durchwachsen. Tatsächlich. Also
das habe ich auch auf der Bühne gemerkt, dass da jetzt nicht alle total mit einverstanden waren. Also vielleicht ist das auch nur meine Rezeption davon, aber ich denke, da ging es den meisten Leuten, die damit, was heißt, nicht einverstanden waren, war jetzt nicht irgendwie Unmutsbekundung oder irgendwas. Es hat sich nur zu dem zahlreichen Applaus auch ein bisschen Schweigen gemischt, das habe ich schon mitbekommen, aber ich glaube, das waren eher Leute, denen es auf den Sack ging, dass da überhaupt was Politisches gesagt wird. Ich glaube, da ging es gar nicht so sehr um den Inhalt. Ich habe das eher so wahrgenommen, so diese Metal-Attitüde, na komm, jetzt lass doch mal Politik hier außen vor, wir wollen hier Spaß haben.
Das könnte sein. Auf der anderen Seite ist Wacken ja vom Altersschnitt relativ alt. So, da wären auch sicher prozentual mehr konservative Persönlichkeiten unterwegs.
Natürlich, klar, aber denen kann ich auch nicht helfen, wenn sie denken, dass Friedrich Merz ein Konservativer ist. Also das ist ja gerade das Ding. Also ich glaube, es gibt niemanden, der Friedrich Merz mehr verabscheuen sollte als ein CDU-Wähler. Das will mir halt nicht in den Kopf. Ne? Das müssen sie selber wissen. Ne? Also der ist ungefähr das für die CDU, was Erich Honecker am Ende für die SED war. Er muss einfach nur überwunden werden.
Ja, naja, ich wollte mal sehen, ob das da überhaupt, weiß ich nicht, der Wüst wird ja gehandelt als jemand, der gegen Merz noch irgendwie...
Ja, der hat halt zumindest dieses junge Frischforsche irgendwie, ne? Ich glaube, so politisch kann ich den jetzt gar nicht, aber der hatten sie auch erstmal genug zu tun, den überhaupt nach der Laschet-Stampede da, den überhaupt in Nordrhein-Westfalen da noch zu installieren und dass sie die Wahl da erfolgreich gestaltet haben. Aber so eine schlechte Figur macht er ja eigentlich nicht, ne? Also man muss auch immer sagen, wie heißt der CDU-Heini von Schleswig-Holstein?
Günther? Ist das der Günther?
Ja, ne, der hat auch, rechnet sich auch so seine Außenseiterchancen ein bisschen aus. Da ist ja schon lange so ein stilles, zuverlässiges Gesicht in der Partei irgendwie. Vielleicht wirft er seinen Hut ja auch nochmal in den Ring.
Ist das der schleswig-holsteinische Größenwahnsinn?
Du, ich weiß es nicht, aber das klappt ja oft, ne? Größenwahn heißt eigentlich, dass ein Wahn, da ist ja so eine gewisse Irrealität dabei. Aber was sich Leute in Schleswig-Holstein vornehmen, das klingt manchmal größenwahnsinnig, aber dann klappt es ja dann doch irgendwie. Ne?
Naja, das Positive an dem Wahn ist ja, dass du es gegen alle Widerstände durchziehst, ja, mit aller Kraft und Konsequenz. Und am Ende ist eben dieses einfach so lange durchziehen, bis es funktioniert, ja auch das, was sich auszahlt. Ne? Friedrich Merz ja auch, hat ja auch einfach so lange durchgezogen, bis es jetzt funktioniert hat.
Ja, das ist aber
auch durchgezogen, bis es funktioniert hat. Ich habe auch durchgezogen, bis es funktioniert hat. Man muss einfach nur weitermachen. So, ob man jetzt gut ist oder nicht, irgendwann.
Aber das tut ja so ein bisschen einschließen. Also Friedrich Merz hat auf seinem Weg ja einen Haufen Misserfolge irgendwie. Ne? Von seiner Bierdeckelsteuer, mit der er damals antreten wollte, bis zu ein paar verlorenen Vorstandswahlen und was weiß ich alles. Hast du so auf deinem Weg bis dahin, wo du jetzt bist, mal so richtige Rückschläge gehabt? Also wo du wirklich, klar, so,
ja,
so
die Niederlagen, aus denen man halt viel geringer, ne?
Ja, also Niederlagen, aus denen man gelernt hat, die einen dann weiter voranbringen, das hatten wir als Band irgendwie auch. Aber ich muss sagen, da war jetzt nie irgendwas Existenzbedrohendes dabei, wo sich da die Frage gestellt hat, okay, wie geht das jetzt weiter?
War ja also, bei Friedrich Merz auch nicht. Der wird ja seit 100 Jahren.
Also dann erstmal zu BlackRock. Hat mit Politik gar nichts mehr zu tun gehabt.
Ja, aber ich meine, der wird ja seit Jahrhunderten im Sauerland gewählt. naja, da ich bin da ja letztens durchgefahren, ich verstehe das auch, da ist halt, hat sich vermutlich seit Jahrhunderten und nichts verändert.
Ja, ich glaube, man hat neulich in einem Bandkeramikergrab einen alten Wahlzettel gefunden mit Friedrich im Herz drauf.
So eingeprägt in so alte Bronzeverzierung, so Friedrich Merzens Gesicht.
Genau.
Noch mit etwas mehr Haar damals.
Wahrscheinlich, ja. Ja, ja, aber das driftet schon auch so ein bisschen in Gerontokratie ab, ne? Hier in Deutschland. Also so, aber ich glaube, das hängt auch einfach so mit dem Bevölkerungsschnitt irgendwie zusammen. Weil früher die 60-Jährigen, die hätten sich nie im Leben vorstellen können, ein paar 70-Jährigen zu wählen oder so, aber jetzt sind sie selber ein paar 70 und halten sich noch für völlig fähig und fit, was ja wahrscheinlich auch stimmt heutzutage.
Generell und, ist so dieses Misstrauen gegenüber jungen Menschen und gegenüber Menschen, die eine in irgendeiner Form abprüfbare Lebensleistung, ne, also allein durch Anwesenheit und Zertifizierung, nicht nachweisen können. Also das ist
ja
auch so
das ist, da wird irgendwie jemand, der irgendwie 40 Jahre lang Scheiße gebaut hat, ne, oder in einem Job gearbeitet hat, der ihn ankotzt, den er vielleicht auf dem Sterbebett irgendwann mal bereuen wird oder so, das wird irgendwie höher angesetzt als jemand Junges, der mal was ganz anderes machen will. In dem Sinne richtig, dass man natürlich Respekt vor Lebensleistung haben muss, das will ich damit überhaupt nicht sagen, aber nur weil jemand eine respektable Lebensleistung hat, heißt das doch nicht, dass jemand, der noch nicht so viel vorzuweisen hat, irgendwie inkompetenter ist oder es gibt auch Leute, die müssen erstmal nicht mit Fehlschlägen oder Lehrjahren starten oder so, bevor sie auf dem richtigen Weg sind. Ne? Stell dir mal vor, von Leifur Eriksson oder so, da hätte jemand erstmal eine Lebensleistung erwartet, bevor man ihn mit einem Boot losgeschickt hätte Richtung Amerika oder
also da, ich weiß damals jetzt nicht, was der vorher schon für Lebensleistung erbracht hat. Das ist jetzt natürlich, also der war schon ein erfahrener Seemann, glaube ich.
Ja, ja, aber ganz im Ernst, also nach heutigem Maßstab nicht. wie alt war der da? Keine Ahnung. Das sind ja so Sachen, ne? Irgendwie, also hättest du im Mittelalter wahrscheinlich erst mal 30 Jahre Berufserfahrung vorweisen müssen für irgendwas, dann tja.
Ja, also der Punkt ist doch, die Gegebenheiten, in denen die Gesellschaft funktioniert, sind halt lange konstanter geblieben, als es jetzt der Fall ist. Wenn wir jetzt alle Entscheidungen von 70-Jährigen treffen lassen, das ist ja völlig unmöglich. Die haben ja keine Ahnung mehr von dem, wie jetzt aktuell Dinge funktionieren. Also wenn
das ist ja offensichtlich, ne?
Ja, und gerade dieses Festhalten an diesem Gedanken der Lebensleistung, das bricht uns Genick in diesem Land. Das bricht uns Genick, weil wir einfach nicht mehr flexibel auf die sich immer mehr beschleunigende Notwendigkeit zur Reaktionsfähigkeit.
Ja, das Festhalten an Lebensleistung, ja.
Dass wir da nicht mehr flexibel genug sind. Und das sieht man in allen möglichen Bereichen, finde ich.
Nee, ja, absolut.
Also was nicht heißt, dass die Lebensleistung oder die Erfahrung nicht absolut wichtig ist, ja, also so zur Mäßigung oder zur Einschätzung von Risiken und von komplexen Beziehungsgeflechten oder sowas, ne? Also Sachen, die einfach nicht von Technologie beispielsweise abhängig sind, sondern von Psychologie oder einfach Menschenkenntnis und solchen Geschichten. Das ist ja sicherlich super wichtig, aber das muss halt eine Kombination aus junger Flexibilität sein und Altersweisheit, sage ich.
Ja, aber du ganz ehrlich, jemand, der jung und erfolgreich ist am Ende, der hat ja auch so die Einbeziehung solcher Erfahrungen auf dem Schirm. Da wäre ja total blöd, wenn er das nicht machen würde. Und ich denke, Erfolg ist da ein Stück weit auch gar nicht möglich, ohne dass jemand so schlau ist, da Erfahrungen einfließen zu lassen. Das ist doch völlig klar, aber es wird halt immer so getan, als ob jemand jung und nassforsch ist und überhaupt keine Ahnung von gar nichts hat, ne? Und eben nur Erfahrung bringt eben auch keine Kompetenz, sondern das hat dann so einen Mottenkugelgeruch nach dem Motto, haben wir immer schon so gemacht, und das ist halt auch irgendwie scheiße. Also das allerbeste Beispiel für mich ist immer dieses Gedisse von Ricarda Lang. Ne? Also ich meine, an der Frau gibt es inhaltlich genug zu kritisieren, ne? Aber was sie nun von Lebenslauf hat oder von BMI, das muss an der Diskussion erstmal völlig egal sein. Das ist überhaupt nicht auf diese inhaltliche Ebene.
Aber darauf wollte ich ja anspielen.
Das kotzt mich an. Ne?
Das wollte ich halt, darauf wollte ich ja halt so ein bisschen hinaus, dass das vor allen Dingen gerade bei den Grünen irgendwie auffällt, dass der konservative oder der rechtspopulistische Move dann immer ist, ja, hier, die können ja gar nichts und deswegen, warum hört ihr denen überhaupt zu? Die können ja nicht nachweisen, dass sie irgendwie was geleistet haben. Ja, aber ich meine, die meisten Berufspolitiker entscheiden über Themen, mit denen sie nichts zu tun haben und dafür gibt es ja Staatssekretäre und Experten und das Verständnis von unserem politischen Apparat fehlt dann ja komplett in dieser populistischen Erzählung.
Ja.
Und da, wie willst du denn da faktisch gegenargumentieren? Das geht gar nicht.
Wird von Leuten, die daran interessiert sind oder die entsprechend keine anderen Kompetenzen haben, eine Diskussion ja nur auf dieser Ebene geführt, ne? Weil es gar nicht eben irgendwie inhaltlich werden soll. Das Interessante ist ja, dass sich da nun CDU und Grüne, dieses Feindbild, was sich da ergibt, ne, das muss man ja auch ganz ehrlich sagen, das ist, weil die auch um einen größeren Teil der gleichen Wählerschaft kämpfen, als man eigentlich wahrhaben will. Und auch bei der AfD ist das so, ne? So dieser asoziale Ostdeutsche, der von Hartz IV lebt und deshalb die AfD irgendwie wählt, das Bild ist ja auch völlig schief, ne? Also irgendwelche Unternehmer und Wohlhabende, die Angst um ihre Pfründe haben und nicht unbedingt auf Migration zum Laufen ihrer Firma angewiesen sind, die wählen auch in Scharen AfD im Osten. Ne? Mhm. Also muss man auch ganz ehrlich so sagen. Oder das konservative AfD-Wählertum in Baden-Württemberg, ne? Haben wir auch schon drüber geredet.
So aus diesem Selbstverständnis heraus, dass man durch die eigene Leistung dafür prädestiniert ist, entscheiden zu können, was für Menschen in Deutschland Lebensleistung erbringen können und dürfen. Also so von wegen, na, ich habe es geschafft. Wer es nicht schafft, ist einfach minderwertig. So, und die von außen kommen, haben es ja offensichtlich in ihrem normalen Leben auch nicht geschafft. Wieso sollen wir die dann sozusagen in Anführungszeichen durchfüttern? Ja, mit der ganzen harten Arbeit, mit meinem hart erarbeiteten Geld, da gebe ich nichts von ab. So schlimm genug, dass ich so viele Steuern zahlen muss für die ganzen Versager hier. Das ist so der Tenor, der dann
ja, bei genau. dem vorherrscht. Bin ja der Einzige, der fütter ja alle durch. Ne? So quasi muss schon meine Familie durchfüttern. So ungefähr. Das wird ja wohl reichen. Und dann vielleicht noch so ein Alibi-Patenkind in Somalia oder irgendwas, ne? Damit man ein guter Mensch ist. Das habe ich auch schon ewig als Argumentation immer um die Ohren gekriegt.
Echt,
ne? Ich kann ja kein Rassist sein, weil hier das und das und das. Also hat man oft in Diskussionen. Aber was ich sagen wollte, genau, deshalb habe ich ein Problem mit dem Wort Lebensleistung, ne? Weil da so diese Wertung irgendwie drin steckt. Ich rede lieber von Lebenslauf irgendwie, ne? Weil natürlich auch eine Lebensleistung im nicht wertenden Sinne, das können natürlich auch Lebensläufe sein, die da eine gewisse Erfahrung mit sich bringen, aber wo eben, sag ich mal, jetzt kein Niederschlag im Bruttosozialprodukt gefunden hat. Also gerade besonders in meiner Familie, ne, da gibt es ja auch Flüchtlingsbiografien aus Ostpreußen und was weiß ich und so. Es hat ja wirklich dann mehr mit Verlust und Überlebenskampf auch oft zu tun. 5 Kinder aufzuziehen, das wurde ja ganz lange nicht als Lebensleistung irgendwie gewertet. Das ist dann, glaube ich, auch ein Problem des Kapitalismus, was da als Leistung angesehen wird.
Genau, ja. Dass Leistung eben nur das ist, was abrechenbar ist am Ende. Ne?
Genau, ja. Das ist halt, und deshalb ist Lebensleistung wirklich ein fieses Wort. Also wirklich, haben in ihrem ganzen Leben nichts geleistet, waren noch nie arbeiten. Als ob so ein Politiker nicht arbeitet. Also ganz im Ernst, das Letzte, was du denen vorwerfen kannst, ist, dass die irgendwie faul auf der Couch rumliegen oder so. Ne? Also die Terminpläne möchte ich nicht haben. Die machen während der Zeit, gibt es viele, die da genug Scheiße machen, wo sie lieber auf der Couch sitzen sollten. Aber dass die faul die Beine hochlegen, das stimmt einfach nicht, das Argument.
Also ne? ich würde das zumindest emotional verstehen, wenn das nur von Bauarbeitern und Handwerkern käme, von Leuten, die körperliche Arbeit betätigen und das sozusagen als Frustrationspunkt sehen, dass da sehr, sehr viele Menschen ohne körperliche Arbeit sehr viel besser bezahlt werden und das sozusagen eine Erinnerung daran ist. Aber das kommt ja von Leuten, die genau solche Bürojobs haben, sozusagen. Ne? Also da wettert der eine mit einem Bürojob über den anderen mit einem Bürojob.
Ist so, ja, natürlich, klar, aber also küchenpsychologisch würde ich das wieder als klassische Projektion sehen. Ja. Ne? Derjenige weiß, dass er selber nur Bleistifte spitzt und Kaffee kocht und die Sektrundchen im Büro abpasst und ansonsten auch gerne mal beim ersten Husten zu Hause bleibt. Und das projiziert er dann natürlich da irgendwie rein. Ne? Dass das Leben vieler Politiker natürlich in den Augen einer jeweiligen ideologischen Richtung verschwendete Zeit ist, ne? Dass Friedrich Merz seinen unglaublich umfassenden Tagesterminplan für aus meiner Sicht absolut sinnlose und verachtenswerte Termine und Lobbyistenarbeiten ausgibt und so, da brauchen wir ja nicht drüber reden, aber dass der Mann nicht arbeitet oder faul ist, würde ich nie behaupten.
Ich weiß nicht, ob man das überhaupt denkt. Ich glaube, es ist halt nur eine ausgedrückte Verachtung. Das ist einfach eine konkrete Verachtung dessen, was mit dem Beruf des Politikers einhergeht.
Oder Herabwürdigung.
Repräsentation. Mhm. Ne? Also Repräsentation als echten Beruf wahrzunehmen, das kannst du, glaube ich, auch nur, wenn du das mal gemacht hast und weißt, dass es trotz allem Stress ist und super belastend ist. Das ist... Da von einem Termin zum anderen zu gehen, Hände zu schütteln, Networking zu betreiben, das ist ja
auch... So zu tun, als ob man im Futter und im Bilde ist, ne, obwohl man da gerade mal einen Zettel mit ein paar Stichpunkten zugeschoben bekommen hat. Und so, da kommen dann halt, wenn du gedanklich dann schon auf dem nächsten Termin bist oder irgendwas oder es wirklich nur ein Termin ist, da kommen halt solche Sachen wie bei Armin Laschet bei raus, ne? Dass du da eben in einer Trauerkulisse stehst und mit einem Kumpel rumjokst und in die Kamera lachst. Ne? Also das ist natürlich gnadenlos, dann jetzt im Medienzeitalter so auf dem Präsentierteller zu sitzen. Ja, aber haben wir auch schon oft drüber geredet, dass deshalb natürlich auch nur ein bestimmter, wie soll man sagen, oftmals, nicht immer, aber oftmals defizitärer Menschenschlag im Politikertum anlangt, weil die Leute, die entsprechende Fähigkeiten haben, sich das oft nicht antun wollen. Ne? Solche Politikerjobs.
Zum einen und zum anderen ist es ja auch der Punkt, du musst, um in dem Bereich wirklich erfolgreich zu sein, alles andere drumherum mehr oder weniger vernachlässigen. Ne? Und also ich sehe das ja bei meinem Terminplan, so ein richtiges Sozialleben habe ich halt auch nicht mehr. Und da ergeben sich natürlich auch Probleme daraus. Wenn ich jetzt Politiker wäre, hätte ich bestimmt auch eine viel eingeschränktere Sicht als jemand, der ein ganz normales Sozialleben führt, einen normalen Job hat, dort mit Menschen und Kollegen in Kontakt kommt und am Wochenende mit Freunden irgendwie was unternimmt und unterwegs ist. Also ich denke, das fehlt da tatsächlich, wenn du dann zu einem Werkzeug in diesem Apparat wirst. Du musst das dann von außen bekommen und manchen gelingt das und manchen gelingt das nicht und vielleicht wollen das manche auch gar nicht, weil also Friedrich Merz, dass der keine Beziehung mehr zum normalen Leben von normalen Menschen hat, das ist ja augenscheinlich. Ich glaube auch nicht, dass er Interesse hat, das zu verstehen. So. Das ist ja auch noch eine Entscheidung, ob man noch verortet sein möchte in diesen Sphären oder ob man konkret nur noch für diese Sphären arbeitet.
In einer Demokratie ist das ja auch legitim. Ne? Ich bin halt nur nicht der Meinung, dass er das Volk repräsentieren sollte. Oder wie du sagst, das klang jetzt so ein bisschen negativ als Werkzeug, ne? Als ob Politiker manipuliert und das Werkzeug von irgendjemandem sind. Aber da muss man sich ja klar machen, dass in einem Staat mit Gewaltenteilung die Regierung ganz ausdrücklich ein Werkzeug ist. Ja. Ne? Das ist ja die Exekutive, die Sachen, die die Legislative anweist und kontrolliert, einfach auszuführen hat, ne? Oder beziehungsweise den in Gestalt des Volkswillens in ihrer Zusammensetzung als Werkzeug zu dienen hat. Ne? Also das ist ja was ganz Normales. Und ich glaube, das ist halt ein Problem, dass viele Interessengruppen, denen es irgendwie gut geht und nie was die gar nicht nach Einfluss streben, weil sie an sich in dem gegebenen Korsett ganz gut existieren und bis jetzt existieren konnten. Das war ja auch der riesengroße Schaden, den zum Beispiel die Kultur- und Veranstaltungsbranche in der Corona-Pandemie hatte, ne? Dass man eben keine politischen Netzwerke und größeren Zugriff und ja, Lobby-Einfluss hatte, weil das eine Branche ist, die so ganz gut nebeneinander her funktioniert und so was Entsprechendes wie den Deutschen Bauernverband oder so, ne, der, wo irgendwelche Landwirtschaftsministerien fast nur noch Außenstellen sind oder untergeordnete Behörden unter dem Bauernverband. Das gibt es leider nicht für Kultur. Ne? Jetzt mal nur so als Beispiel von der Kultur und genauso ist es auch.
Also oft nur für die in Anführungszeichen Hochkultur natürlich, ne? Also ja, weil das einfach auch so ein gesellschaftliches Zielpublikum ist, das Einfluss hat. Und da ist natürlich der
Weg. Ja, gut, das ist ja im Prinzip Kunst im öffentlichen Dienst. Ja. Ne? Da gibt es ja verbeamtete Geiger und was weiß ich, ne? Fagottisten nennt man die so, keine Ahnung, mit einer E13 oder was weiß ich. Nee, klar, also, aber. Davon rede ich ja eben nicht, aber das ist ja auch nicht irgendwie von Lobby-Einfluss, sondern das ist ja dann schon eher wieder umgekehrt, dass die halt völlig am öffentlichen Tropf hängen, ne? Und im Prinzip öffentliche Einrichtungen oder fast Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, sozusagen. Ne? Kunstfreiheit hin, Kunstfreiheit her. Kulturindustrie zum Beispiel ist ein ganz gutes Beispiel dafür, von etwas, was eigentlich innerhalb unseres Systems ganz gut funktioniert und deshalb nie nach politischem Einfluss gestrebt hat. Ne? Was ein ganz großes Versäumnis eigentlich ist im Kapitalismus. Aber da fragst du dich auch wieder, wer außer gescheiterte Künstler, wer ein richtiger Künstler ist, der hat doch ein Geltungs-, ein Entäußerungs- und einen Drang zum Werk, ne? Und nicht zum in Parlamenten sitzen, in Gremien sitzen, in Regierungen mitarbeiten und so weiter. Darum geht's doch.
Ich glaube, an einer gewissen Größe ist es notwendig, sich einfach mit der Politik ins Bett zu legen. Und das beste Beispiel war doch, ich hatte da einen Böhmermann-Beitrag dazu gesehen, der ging auch tiefer, als ich erwartet hatte. War das über Eventim? War das sogar die Autobahnmaut? Was ja dann nicht gekommen ist, aber ich glaube, Eventim wurde dafür vorgesehen, das Autobahnmautsystem durchzuführen.
Das weiß ich gar nicht, aber war das nicht irgendwie ein Konsortium? Vielleicht war da irgendwie Eventim mit drin, das kann schon sein. Ich weiß es gar nicht.
Und Eventim hat ja auch das Ticketing der WM 2006 gemacht. Lass mich das
aber kurz. Aber irgendwie klingelt es da ein bisschen bei mir. Du, irgendwie, ja.
Nach einem Schiedsverfahren erhalten die vorgesehenen Betreiber der geplatzten PKW-Maut insgesamt 243 Millionen Euro Schadenersatz. Die Hälfte des Geldes geht an Eventim.
Für eine Bewerbung.
Krass. Das ist krass. Ja, ein Betreiberkonsortium. Aber da Eventim die Hälfte davon bekommt, naja.
Ist schon lustig, ne, was da alles so passiert.
Das Unternehmen kündigte an, dass es einen Teil der Entschädigung nutzen will, um eine Stiftung für die Förderung junger Musikerinnen und Musiker zu gründen. Ach, ist das nicht toll? Das Krebsgeschwür der Live-Industrie gibt was zurück. Es ist fantastisch. Das sind dann bestimmt so Verträge, so von wegen, in Zukunft kein einziger Auftritt von dir ohne Eventim oder sowas. Dann wirst du
gefragt. Ich habe da noch nie was von gehört. Was gibt es denn da für eine Stiftung?
Na, das haben sie jetzt nur geschrieben. Das ist vom 6. Juli 2023. Also.
Da gibt es bestimmt auch wieder Stellen dort im Konzern für, weiß ich nicht, Compliance und Leitbilddarstellung und so, die da mit dem KI-Generator solche Satz-Zombies zusammensetzen, die du genauso auf der Homepage vom BASF Beiersdorf, genauso wie bei Eventim und Schlag mich tot findest. Ne? Das ist ja immer das gleiche Gesülze. So, oh. Fürchterlich, alles.
Aber ich finde eben gerade diese, also da gibt es ja doch eine krasse politische Verknüpfung. Und auch bei Wacken beispielsweise sieht man ja auch die Verbindung zur Politik, dass da und eben auch zu den Behörden, dass ab einer gewissen Größe es nicht nur nötig ist, sondern auch wichtig ist, für
die. Absolut. Ja, das ist ja da mittlerweile ja auch ein Wirtschaftsfaktor. Ne? Und da muss man ganz ehrlich sagen, dass, na gut, das war jetzt sicherlich keine Verbandseinflussnahme, sondern eher so, ich glaube, das ist dann eher so mal am Stammtisch mit dem Landrat sitzen und mit einem entsprechenden Landtagsabgeordneten und mit einem Ministerpräsidenten oder so, dass man da einen sehr, sehr kurzen Draht zu den Behörden hat. Kann ich mir schon vorstellen, dass das Wacken dann behördlicherseits auch anders beauflagt oder abgesagt worden wäre oder was weiß ich. Ne? Also, dass man da, aber das ist ja, das soll ja überhaupt nicht negativ sein, ne? Dass da Behörden
so einen
direkten Draht bei der Ermessensausübung und Entscheidungsfindung haben. Das wünschte man sich ja manchmal viel, viel mehr. Insofern ist das schon wichtig. Und da ist es, glaube ich, wirklich von Vorteil, wenn so ein Festival nochmal als Beispiel, ja, im ländlichen Raum stattfindet. Das sind solche informativen Kontaktebenen natürlich noch viel, viel intakter und gepflegter. Ne?
Und die Veranstaltung auch wichtiger dann ja. Im Gesamtkonzept. Ne? Aber das hat man ja auch mal, man darf auch nicht vergessen, es ist in dem Sinne halt eine Veranstaltung und ein Fußballverein hat so eine Veranstaltung halt öfter im Jahr, sage ich jetzt mal. Ne? Also, dass die Bedeutung eines einzelnen Festivals auch von uns als Festivalliebhabern immer mal ein bisschen überschätzt wird.
Ich erinnere mich da mal an irgendeine Gremie, ich weiß nicht, war das eine Stadtratssitzung in Jena oder irgendwas, aber da wurde mal so konkret von jemandem geäußert, ja, na, eigentlich müsste man den Fußballverein, ja, da ging es um diese Frage, die da auch zu der Zeit gerichtlich entschieden wurde, soll der Einsatz von Polizei, die Kosten von Polizeieinsätzen den Vereinen in Rechnung gestellt werden und so. Und da meinte dann jemand, naja, also wenn hier irgendeine Theaterveranstaltung ist und so, und da muss was abgesperrt werden irgendwie, das wird denen ja auch nicht in Rechnung gestellt. Und da hieß es dann nur, ja, aber die Gäste der Jenaer Philharmonie, die muss ich ja nicht davon abhalten, sich gegenseitig auf die Fresse zu hauen. so eine schlechte Version vom Fliegenden Holländer kann man sich gar nicht vorstellen, dass sowas passiert. Aber es hat eigentlich in seiner Pragmatik schon einen validen Punkt, ne? So ein Argument. Ein kurzer Weg zum Behörden ist manchmal wirklich wichtig. Also ich merke auch, dass da Corona nicht nur Positives vollbracht hat, ne? Also diese noch gleitenderen Arbeitszeiten im öffentlichen Dienst mit Homeoffice und so weiter. Also ich versuche schon seit Wochen irgendwelche Leute wegen so ein paar Behördensachen von meiner Mutter in Weimar ganz normal bei den Einwohnermeldeämtern oder bei der Stadtverwaltung zu erreichen. Geregelte Öffnungszeiten gibt es da gar nicht mehr. Ne? Man soll sich nur irgendwie telefonisch oder per Mail erstmal melden.
Nicht mal in Weimar? Ich meine, das ist ja jetzt nicht winzig. So.
Nee, also das ist jetzt nicht hier die Passstelle oder irgendwas. Das ist natürlich ständig besetzt. Aber wenn du so ein paar exotischere Sachen hast, ne? Gibt es keine offiziellen Sprechzeiten mehr, nix. Das ist dann so, da verliert der Staat so ein bisschen an Gesicht und die Ansprechpartner sind dann, also wenn ich habe jetzt noch einen Brief geschrieben, wenn ich da jetzt innerhalb entsprechender Zeit nichts höre, gibt es halt eine Untätigkeitsklage. Anders funktioniert es halt leider nicht. Ne?
Tja, schön, wenn man Jurist ist. Da.
Ja, steht drin, also wenn die Behörde sich innerhalb von 3 Monaten nicht zuckt, kannst du eine Untätigkeitsklage einreichen. Steht in der VWGO oder im VWV, ich glaube in der VWGO.
Und wieder dieser eine Fakt, weswegen es sich lohnt, diesen Podcast zu hören, diese eine Information, die man sich für sein Leben hieraus mitnehmen kann.
Schön.
Ja.
Aber das nach 3 Monaten kannst du Rabatz machen.
Willst du nicht mal in die Lokalpolitik gehen in Weimar?
Ich das kostet auch nochmal extra Zeit. In der Zeit kann ich einen coolen Podcast machen. Ich weiß nicht, was denn.
Es geht doch darum, die Zeit zu überdauern. Und wenn es hier in Weimar um Kulturmagnaten der Vergangenheit dann gehen wird, ne, in der Zukunft, dann muss da auch der Name Mike Weichert auffallen.
Oh, ui.
Na, neben all den anderen Kulturgesichtern. Du bist jetzt in einem Alter, du musst über deine Unsterblichwerdung nachdenken.
Also ich sag mal, da ist man in Saalfeld sicherlich sichtbarer als in Weimar. Ne? Da ist die Konkurrenz schon ziemlich hoch. Also über Goethe, Schiller, Wieland, Bach, Herder, Nietzsche, wie sie alle heißen, da drüber zu strahlen. ist schon Hans Christian Andersen.
Du musst ja nicht,
Weimar,
du musst ja nicht,
viele nicht.
Du musst, das wusste ich auch nicht tatsächlich. Bauhaus, ne, auch nicht vergessen.
Ja, ja.
Also du musst ja nicht drüber strahlen, aber man kann ja aus einer anderen Ecke leuchten.
Aus einer anderen Ecke. Ja, ja, na gut, klar, aber das merken halt viele nicht, dass da auch Licht herkommt. Ne? Das ist so ein bisschen das Problem von Weimar. Die leben so sehr in ihrer Vergangenheit, dass da oft aktuelle kulturelle Leistungen gar nicht wahrgenommen werden. Und ich finde es eigentlich auch gut, dass wir eher als Saalfelder Band wahrgenommen werden. Bin ja nur ich in Weimar ansässig. Unser Drama hat auch mal kurz in Weimar gewohnt. Deswegen eher so als Saalfelder Band. Ich glaube, da hat man die Chance auf eine Straßenumbenennung eher als in Weimar. Aber das ist ja nicht das Ziel einer Band, ne? Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Ich glaube, aus Saalfeld ist die Konkurrenz, ich glaube, der RAF-Terrorist Graz, der hat seine Jugend in Saalfeld verbracht. Das ist so.
Nur Linksextremisten in Saalfeld, also früher zumindest.
Ich glaube, Grams war das, ja. Irgendeiner von der RAF war das. Wohingegen in Weimar, obwohl Weimar hat auch Söhne und Töchter der Stadt, die jetzt weniger bekannt sind. Ne? Zum Beispiel Lothar Günther Buchheim, der das Boot geschrieben hat, den Roman, ist aus Weimar. Der Erfinder des Maschinenpistole Uzi.
Ach.
Ist auch aus Weimar.
Nee.
Ja.
Ich dachte, das ist eine israelische Erfindung gewesen.
Ja, ist dann auch irgendwie nach Israel gegangen.
Oder ah, so. Ach so.
Ja, aber okay. Der ist in Weimar geboren.
Aber es ist nicht in Weimar erfunden worden?
Nee, ich glaube nicht. Nee. Glaube nicht. Das ist dann später. Aber das sind so Sachen, die sind noch, also, weiß nicht, ein Uzi-Platz habe ich in Weimar noch nicht gesehen.
Ja, ich verstehe. So, warte mal, also das interessiert mich jetzt tatsächlich. Was sind die Söhne und Töchter der Stadt Halle?
Ja, na, Hans-Dietrich Genscher fällt einem da ein. Richtig. Händel natürlich, ne? Die normalen, die einem spontan einfallen. Paul Biedermann sicherlich.
Also beispielsweise Anna-Katharina von Brandenburg, Königin von Dänemark und Norwegen.
Echt jetzt?
Ja. Krass. Am 26. Juli 1575. Ja. Okay. Ah, ja. Oder August von Brandenburg, Markgraf von Brandenburg. Die sind alle hier geboren, aus irgendeinem Grund.
Siehst du mal, ich guck gerade noch mal, das interessiert mich jetzt doch mal. Liste von Persönlichkeiten der Stadt Saalfeld-Saale. Kaspar Ratzenberger, Arzt und Botaniker, wer kennt ihn nicht?
Auf jeden Fall dieser ganze Olearius-Clan.
Was für ein Clan?
Olearius, das sind alles Theologen gewesen. Kann man vielleicht kennen.
Sagt mir nichts. Nee, Andreas Bader war das, nicht Grams. Sogar führender Kopf, ne? Bader. Bader, der hat seine Kindheitsjahre in Saalfeld verbracht, siehst du mal. Wollen wir mal bei, soll ich mal bei Weimar runtergucken? Ich glaube, da kann ich eine Weile scrollen. Ach, natürlich, der Kranach-Clan war ja auch noch. Ich bin heute übrigens aus in Nürnberg, in der Dürerstadt. Hast du gewusst, dass Marlene Dietrich in Weimar studiert hat?
Naja, also das macht ja Sinn so von der Zeit. So war ja dann
ja,
sicherlich.
Aber krass, das wusste ich nicht. Also das ist ja cool. Also die Frau feiere ich sehr. Lionel Feininger, auch einer meiner Lieblingsmaler. Kaspar David Friedrich war auch in Weimar.
Ach, du guckst jetzt gerade nach Leuten, die mal in Weimar waren. Ich gucke jetzt gerade nur nach Leuten, die in Halle geboren sind.
Ja, also in Weimar geboren, weiß ich nicht. Seitdem Goethe dort ist, wurden viele Leute in Weimar gezeugt, ja. Aber.
Ah, guck mal hier. 20. September 1994. Der Dunkelpfarrer Ritter. Schau.
Steh echt
auch
jetzt?
Stehe ich auch drin. Auf der Wikipedia-Seite gucke ich gerade.
Ja, das ist aber. Wie fühlt sich das an?
Na, irgendwie seltsam, weil da nicht mein normaler Name steht, sondern nur das YouTube-Pseudonym.
Hast du selber eingetragen?
Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht, aber es ist interessant. Also ansonsten sehr viele Sportler und Schauspieler ansonsten.
Ja gut, da war ja Halle natürlich, waren dann nicht auch ein Haufen Boxer immer. Nicht so ein Leistungszentrum, auch Schwerin in Halle. Für Boxen zu DDR-Zeiten. Aber wirklich in Weimar ein Haufen Architekten, von dem du noch nie in deinem Leben was gehört hast.
Ja, am 18. Oktober 1918 ist Franziska Knabenreich in Halle geboren und die ist Hundestylistin.
Okay, na, da stehst du natürlich in einer makellosen Ruhmesliste da, ne? Da kann man als Hundestylistin bekannt werden, ja.
Es gibt viele Leute, die Hunde haben in Deutschland. Ich denke, die Zielgruppe wird größer sein als die Zielgruppe Metal-Fan.
Habe ich neulich mal was über Oli P. gelesen. Kennst du den noch? So als C-Promi?
Ja, hat er nicht auch noch Ewigkeiten moderiert oder so? Also
ich glaube, da ist auch noch so ein Überlebender auf Kika irgendwie ab und zu. Wenn ich das richtig verstanden habe, macht er mit seiner Frau zusammen oder so. Die machen einen Haufen Kohle mit Leben mit Hundezubehör.
Gut.
Das ist eigentlich so das Geschäftsfeld gerade.
Also sein Geschäftsfeld ist von vorne bis hinten immer Jaulen gewesen.
Jaulen? Ja, so kann man es auch ausdrücken.
Ja, guck mal, Reinhard Heydrich ist in Halle geboren. Siehst du mal.
Ach, wirklich? Die Ziege. Da wurde von seinen intern wurde der immer die Ziege genannt, wegen seiner, der hat so eine meckernde Stimme gehabt.
Margot Honecker ist auch in Halle geboren.
Ja, das sind natürlich alles sehr sympathische Persönlichkeiten.
Kai Pflaume ist in Halle geboren.
Kai Pflaume, echt?
Mhm.
Also gerade Reinhard Heydrich, Kai Pflaume in einer Liste genannt.
Ja, warte, wir haben auch noch Peter Sodan ist in Halle geboren.
Okay.
Nee.
Ja, echt? Ich habe den immer nach Dresden geschoben.
Nee, ist in Meißen geboren. Nee, ist Quatsch, das ist eine komische Seite.
Ich wollte gerade sagen, das ist doch aus der Ecke da unten, ja.
Aber Ströbele ist scheinbar in Halle geboren.
Okay, das war ein großer Ströbele, unbeugsam.
Und Heino Gase.
Wer ist denn das?
Der hat den Song Lalelu geschrieben.
Echt?
Mhm. Und Egon und Kalkutta liegt am Ganges. Und natürlich die erste studierte Ärztin Deutschlands.
Mhm.
Ja. Dorothea Christiane Erxleben.
Schön. Aber Paul Biedermann steht auch in der Liste, oder?
Würde mich jetzt wundern. Ja, klar.
Immer noch Weltrekordler.
Ja, gut. Kleiner Exkurs an dieser Stelle. Keine Ahnung, wie viel du davon jetzt wegschneidest. Das ist.
Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie, also wenn das jetzt langweilig war irgendwie, dann habe ich es nicht retten können. Es war in Wirklichkeit noch langweiliger.
Also ich glaube, für uns beide war es gerade, ich glaube, wir interessieren uns für sowas, aber ich glaube, wir können das nicht für alle Tausenden und Abertausenden Menschen, die das hier hören, voraussetzen.
Nee, aber die Leute können es ja ruhig mal erzählen, wer aus ihrer Stadt so Bekanntes kommt. Also wenn man
richtig,
da mal nachforscht, das ist manchmal sehr, sehr interessant.
Das ist ein guter Punkt. Wir haben ja jetzt quasi eine mal ausgeschrieben, dass sich jemand stellvertretend für uns mal um die ganzen Mails kümmert, die dann demnächst hoffentlich wieder zahlreich bei uns eintreffen werden. Und wir werden auch den Instagram-Account mal beleben und so. Dementsprechend, ihr könnt uns jetzt wieder was schreiben. Es wird demnächst tatsächlich gesehen werden. Versprochen.
Im Kulturbetrieb spricht man ja immer von einer gewissen Sichtbarkeit, die erforderlich ist. Das ist ja auch apropos sichtbar, hier bei dir hinten in deinem Interieur, da entsteht langsam so eine barocke Jugendstilsituation, oder? Hast du dann eine neue Sitzgelegenheit und das Schränkchen? Und
oh, das ist aber schon immer da.
Echt? Na, da hattest du immer einen anderen Winkel dann jetzt sonst.
Das kann sein, dass ich den Winkel jetzt, ich habe den Winkel mal ein bisschen verändert. Nee, das ist tatsächlich original, dieses Sofa.
Original aus was?
Biedermeier.
Biedermeier. Biedermeier, wirklich?
Ja, ja, genau. 18
bezahlt man für sowas? Euro.
Tatsächlich war das nicht sehr teuer. 350 Euro habe ich dafür bezahlt.
Okay.
Ja, aber ich kann mich nicht draufsetzen. Das ist tatsächlich nur Deko.
Ach so.
Ja, das okay. Ist ein bisschen, das ist an sich schon recht fein alles, so dünne Holzstreben und so, und das ist nicht mehr ganz so stabil. Also dementsprechend wäre es voll funktionsfähig, wäre es vermutlich teurer gewesen, aber mir ging es tatsächlich nur um den Hintergrund.
Das ist so eine Hutablage, ja.
Genau, richtig.
Ah, verstehe. Damit na gut, aber die coolen Sachen sind bei IKEA auch teuer. Ne?
Absolut, also wenn du so ein kleines Sofa bei IKEA kaufst, kostet sich das mehr mittlerweile. Ich habe beispielsweise, als ich hier in diese Wohnung eingezogen bin, so ein 2,5-Sitzer für 750 Euro, so eine Kunstledercouch oder so gekauft und bin jetzt letztens mal wieder durch IKEA durchscharwenzelt, so 3 Jahre später, kostet die über 1.000 Euro. Dasselbe Modell.
Echt?
Ja. Also IKEA ist ziemlich teuer tatsächlich. Mittlerweile nicht nur normal teuer, sondern nicht mehr preiswert.
okay. Ja, ist ja auch, ich finde es immer lustig, dass die dieses Schweden-Image noch mit transportieren, obwohl es schon seit Ewigkeiten eine niederländische Stiftung ist, steuerrechtlich. Das ist irgendwie so ein bisschen entromantisierend. Irritiert dich das Geduze dort?
Bei IKEA? Hm? Naja, es ist halt super manipulativ, ne?
Ja, irgendwie, das ist so. Also, ich meine, mir gegenüber, man hält sich ja immer noch irgendwie so für ein bisschen jungforsch, das ist ja okay, aber wenn da wirklich so ältere Leute oder eine Oma da irgendwie geduzt wird von irgendeinem so Heini, dem eigentlich völlig egal ist, ob die jetzt den oder den Herd kauft, das. Also, ich will es jetzt nicht so negativ darstellen, ich gehe da gern einkaufen, aber. Was halt, nee, gehen tue ich da überhaupt nicht. Ich bin eher so der Click- und Collect-Typ. Also da reingehen und mich in diesen Menschenstrom begeben und durch die eingerichteten Studentenbudenvorschläge da zu laufen, nee.
Das ist interessant, weil ich mache eher das und kaufe am Ende gar nichts. Ich laufe da
ach
einfach
so,
gerne
du
durch.
Du lässt dich da richtig treiben, wirklich? Ja. Oh nee.
Ich mag diese vorgeschlagenen Raum. Installationen. Die sind auch, glaube ich, in jedem IKEA anders. Und jeder IKEA hat so ein, zwei Haupträume, die immer gleich bleiben. Hm. Und dann so ein paar wechselnde Räume. Ich finde das super spannend. Das ist so, was kann man daraus machen?
Mich belastet das ultra, dieses ganze Systemscheiße da. Du musst ja wirklich an jeden Nagel, an jeden Kack denken, den du dann noch extra bestellst. Und, das ist irgendwie immer, ich bin da so, da habe ich dann lieber online meine Vorschläge, das und das brauchst du noch, sonst bin ich da echt zu autistisch irgendwie. Aber ich hab auch schon Leute gesehen, die sind da auf einer IKEA-Couch unter Deko eingepennt, ne? Gab's auch schon.
Ja, also am Ende ist es, das Interessante sind ja so dieser Kleinscheiß, ne? Wo man sich denkt, ach guck mal, das aber... Ein schöner Teller. Da nehme ich jetzt einfach mal eine Packung mit. Packung Teller.
Oh, das geht bei mir nicht. Ich bin ja in so einer Thüringer Porzellandynastie aufgewachsen, wo alle irgendwie in Meißen studiert haben oder Porzellanmaler waren.
Echt?
Bei Weimar Porzellan und was. Meine Mutter hat im Porzellanwerk gearbeitet. Mein Onkel hat ein Porzellanwerk geleitet. Da habe ich echt immer noch Skrupel. So richtig chinesisches Massenporzellan irgendwie zu kaufen, da muss es wenigstens in Skandinavien oder so
abgestaubt worden sein.
Von Itala oder irgend sowas. Ne? Also, aber nicht IKEA. Mm. Ja, also das ist so, da habe ich immer noch so ein bisschen skrubelt. Also richtig echtes Porzellan hat schon auch was. Also, aber klar, es sind natürlich, wobei ich habe jetzt auch nicht in Studenten-WG habe ich jetzt auch nicht von Meißner Porzellan gegessen. Das ist schon klar. Das kommt dann auch immer auf den jeweiligen Lebensabschnitt an. Aber es macht schon was mit einem, wenn man feines Porzellan hat.
Also für mich ist das ist dann vergleichbar mit, was hänge ich mir an die Wand? Und als ich hier in die Wohnung gezogen bin, habe ich mir dann halt gesagt, nee, das Alter mit, ich hänge da jetzt irgendwelche Black-Metal-Poster an die Wand, das ist halt rum. Dazu Altbau halt, ne?
Ja.
Jetzt brauche ich irgendwelche Gemälde. Und damals war es noch möglich, scheinbar sind andere auch auf den Trichter gekommen, damals war es noch möglich, bei eBay Kleinanzeigen ziemlich gute Sachen zu schießen.
Mhm.
Also beispielsweise das im Hintergrund, da war ich mal in Hamburg und da ist es zufälligerweise gerade reingestellt worden, es hat glaube ich 200 € gekostet.
Mhm.
Mit dieser Seeschlacht da.
Ich wollte gerade sagen, sieht aus wie ein Artillerieeinschlag da in der See.
Genau, nee, okay. das ist ein Maler, der ausschließlich Seeschlachten gemalt hat. Nichts anderes.
Gibt es, ja.
Also wirklich, wirklich super spannend. Und die Bilder werden auch für den Preis so um die 250 € immer auf Auktionen verkauft. Deswegen war es ein ganz vernünftiger Preis so. Man überschätzt, was so ein zeitgenössisches Gemälde oder ich sag mal so 100, maximal 100 Jahre alt, was das eigentlich wert ist. Ja, das ist eigentlich gar nicht so teuer, das Zeug. Und wenn du dann pro Raum ein so ein Gemälde hast, dann ist ja alles super. Also mehr braucht es
nicht. Ja, ne, das ist ja auch, das ist ja heutzutage leider vorbei. Das weiß ja jeder, was alles wert ist, ne, im Online-Zeitalter. Also so diese Situation, da ins Antiquariat zu kommen,
Habe ich dir eigentlich meine Speerspitze schon gezeigt?
Ich glaube, die haben wir schon mal verwurstet in einem Podcast, aber ich weiß nicht, ob der. Du hast doch irgendeine. Ja, du hast irgendeine antike Speerspitze. Ja, das hast du mir erzählt.
Eine griechische Speerspitze. Wo sich die Leute so denken: Boah, das muss ja übelst teuer sein, aber wie viele Speere hatten die damals, ne?
Ich weiß es nicht, aber es ist auch so bei Münzen, ne? Es gibt ja manchmal so 2000 Jahre alte Münzen, da denkst du, oh, ne? Und dann da guckt dich der Münzhändler so gelangweilt an. So ist es halt. Aber
ich bin mir leider auch sehr unsicher, ob das tatsächlich echt ist, ne? Also da ist ein Zertifikat dabei und alles Mögliche, auch im Original, ne? Keine Frage. Aber also für mich sieht das irgendwie nicht 3000 Jahre alt aus. Wobei ich, wenn ich beispielsweise mal wieder im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle bin und mir da so Bronzespeerspitzen angucke, die auch 3000 Jahre alt sind, die sehen auch ziemlich fit aus tatsächlich. Also,
na, ist das auch restauriert, das, was du hast? Oder?
Naja, halt Patina drüber und alles. Ne?
Ja gut, das ist klar. Ja, da geht ja auch nicht darum, dass die dann wieder wie nagelneu aussieht.
Soll ich sie dir mal zeigen, Mike?
Ja, zeig mir mal. Ich glaube, das hatten wir noch nicht geschafft.
Ja, ich habe auch noch nicht geschafft, eine sinnvolle Aufhängung oder Aufbewahrung zu finden. Die liegt bei mir erstmal noch schnöde rum.
Na, da musst du mal wirklich zu einem Vitrinenmacher oder zu irgendwie einem Rahmenmacher vielleicht irgendwie. Die haben da meistens ganz gute Ideen zur Präsentation von sowas. Oh, schön. Wie man sich's vorstellt. Mit grünlicher Patina. Wie man sich's vorstellt. Ja, sieht toll aus.
Also ungefähr so lang wie meine Hand, dass man das für die Leute, die es jetzt natürlich nicht sehen können, so also ein bisschen beschreiben kann. Es stellt gerade nicht scharf, oder mal, dann muss ich das so ein bisschen.
Ja, ich sehe es ja. Ist auf jeden Fall konisch. Wäre nach Kriegsvölkerrecht heute nicht mehr erlaubt, konische Stichwaffen, weil die schwerere Verletzungen verursachen. Das ist bei Bajonetten geächtet gewesen dann irgendwann. Ein Kriegsvölkerrecht. Jetzt spielt übrigens unser Soundmann die Songs, um die PA einzustellen. Ich weiß nicht, wie viel davon jetzt hier in mein Mikro einstreut.
Also ich höre es tatsächlich nicht. Ich bin dann gespannt auf die Aufnahme. Und ob wir dann rechtliche Konsequenzen bekommen, wenn dann plötzlich Heffenstedt-Börn-Songs zu hören sind. Warte mal, ich bringe mal kurz die Speerspitze wieder zurück.
Musst du die zurückbringen? Hast du die wirklich so Treasure-mäßig irgendwo? Da schleicht er jetzt durch seine Barock-Deko und legt die tatsächlich wieder dahin zurück. Wow. Jetzt sortiert er noch hinten die Zertifikate. Ja. Mit Urkunde, da hat sich wirklich. So, und du hast dich ja richtig vollumfänglich bescheißen lassen. Hast ein richtiges Zertifikat gekriegt. Ja,
ein richtiges Zertifikat gekriegt.
Oh, cool.
Ja.
Super cool. Und das ist dann so
von Dr. Ivan Bonchev unterschrieben.
Das klingt, nee, Bonchev wäre bulgarisch. Bonchev ist.
Warte mal, das war die Kopie, das ist das Original.
Ah ja, okay. Na, das klingt doch cool. Sieht doch gut aus. Und die hast du da so
präsentiert
auf dem Sideboard liegen, ja.
Acquired on the UK European Art Market in the 1970s.
Mhm. Und die hast du da jetzt so auf dem Sideboard liegen, ja?
Ja.
So präsentiert.
Na, ich möchte da noch so einen kleinen Holzaufsteller irgendwie, dass man das sieht.
Ist das da auch so eine Pickup-Line von dir? Willst du noch mit hochkommen, meine Speerspitze angucken? Oder?
Nee, das ist ja verpönt, kriegsrechtlich.
Ja, das stimmt. Ja.
Darf man ja nicht mehr einsetzen.
Aber
der Schaden ist der Schaden ist zu immens, Mike. Das kann ich niemandem antun.
Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort, mein Guter. Ich muss ja jetzt nämlich mal zum Soundcheck.
Du musst jetzt arbeiten. Das ist ja schade. Es
sei denn, du hast jetzt noch was völlig Überragendes für mich. Gerade, was sich die Woche ereignet hat. Aber wir haben ja den wöchentlichen Friedrich-Merz-Diss, haben wir ja schon abgehakt.
Mal abgesehen davon, dass wir uns ja vor wenigen Tagen erst gesehen haben. Ja, was übrigens sehr schön war, fand ich.
Super, super. War ein entspannter Tag auf dem Wacken. Deshalb habe ich auch gar nicht gefragt, ob du wieder gut im Leben angekommen bist, weil ich gar nicht so einen Eindruck hatte, dass das für uns so anstrengend war. Ne? Aber wenn man da früh frisch geduscht aufschlagen kann, ist das natürlich ein erheblicher Vorteil. Aber was wir dann ja auch beim Catering, als wir zusammensaßen, festgestellt haben, ist unfassbar, welch gute Laune dort angestellte Publikum und so da am letzten Festivaltag noch hatten. Ne? Das war wirklich super cool, hat jeder gelächelt.
Das war wettertechnisch auch der beste Tag, also...
Ja, ja, vielleicht hat das
Wetter tolles Timing gemacht, einfach.
Aber die Leute waren da super drauf an dem letzten Festivaltag. Also ist nicht selbstverständlich sowas.
Ich habe da noch einen sehr guten veganen Burger gegessen. Tatsächlich.
Ja, okay.
Und ich habe Stefan Weidner die Hand gegeben.
Okay, ja, das siehst du. Ist ein netter Typ.
Bin ich sehr froh, dass der meine Onkels-Videos nicht kennt.
Auch. Ich habe mich ein paar Mal sehr gut mit dem unterhalten. Du, ich glaube, mit dem könntest du da auch echt produktiv drüber reden. Also da ist ja nun wirklich jemand, der Kritik und Anfeindung gewohnt ist. Und der hat eine Art, dem zu begegnen, die dich sofort einnimmt.
Mhm.
Das ist wirklich krass. Das ist ein kommunikationsbegabter Mensch ohne Ende. Also in der Bibel wäre der garantiert Menschenfischer gewesen.
Das war jetzt aber auch eine ziemliche Punchline, ne?
Nein, das meine ich überhaupt nicht als Punchline. Also ich finde, das Wort Menschenfischer ist kein negatives Wort, so wurde ja auch Barack Obama mal bezeichnet und so, sondern einfach jemand, der es schafft, Leute von seinen Qualitäten und Ansichten zu überzeugen.
Mhm.
Und das kann man denken über Weidner, was man will, aber das hat er wahnsinnig gut drauf und in einer Weise, die überhaupt nicht vorwerfbar ist oder so, sondern einfach seine ureigenste Begabung ist. Ist einfach so, muss man ehrlich sagen. Also das bewundere ich an ihm. Bei allen anderen Kritikpunkten, die man vielleicht anbringen kann, der Band gegenüber und so, irgendwelche Inkonsequenzen, aber muss man ehrlich so sehen,
na, und
wenn man objektiv ist.
So wie ich das jetzt verstanden habe, sind doch die Onkels der eigentliche Grund, warum Wacken so groß geworden ist, oder?
Das wird immer so kolportiert, ja, von den Wackengründern auch. Und das war ja damals so ein Make-it-or-break-it-Entscheidung. Ne, wo sich da die Spreu vom Weizen auch getrennt hat. Buchen wir die Onkels oder nicht?
Ja, das ist so eine Entscheidung, die so eigentlich aus dem Bereich rausgeht, in dem man eigentlich aktiv ist und erfolgreich ist, dann dazu führt, dass man in einem ganz anderen Bereich erfolgreich ist.
Vielleicht solltest du mal die Onkels buchen fürs Sternklang.
Ich kann nur buchen, was ich mir leisten kann.
Hat Wacken damals nicht gemacht, die hätten sich es eigentlich nicht leisten können.
Die sind dreimal pleite gegangen, ich bin noch nicht pleite gegangen.
Ja,
ich habe das auch ehrlicherweise nicht vor. Und wenn die dann die zweite Wacken, Legend of Wacken Staffel rausbringen, bin ich mal gespannt, ob sie über diese ganzen steuerlichen Entscheidungen, sage ich jetzt mal so, sprechen. Wie das denn dann möglich ist, wenn man ständig pleite geht und...
Also das
es weitergeht.
Also das ist ja alles... Finanzamt spielt in der Biografie jedes Unternehmers eine ganz wichtige Rolle. Auf jeden Fall. Finanzamt und die örtliche Sparkasse oder Raiffeisenbank.
Das ist der Punkt, ja. Also da Kredite zu kriegen, ist natürlich ein ganz großer Winning-Move.
Das hängt manchmal wirklich von einzelnen Personen ab, die dann einem Unternehmer vertrauen. Die sagen, ey, das ist einer meiner Partner in unserer Burgerbude zum Beispiel, ne, der hat ja mal seine erste Kohle gemacht mit Comicläden.
Mhm.
Und als er sein, also da hat er wirklich schon...
In Erfurt oder wie?
In Erfurt hat er einen gehabt.
Das kam Comic Attack? Gehabt.
Oder wie? Das hat ihm gehört.
Ach genau. Was,
hat
ja
er,
herrlich.
Hat er dann vertickt. Ja, ja.
Ja.
Und
Ich bin mit dem neuen Besitzer vom Comic Attack.
Ach okay, ne, das ist auch ein alter Bekannter von ihm. Ja, ja. Da war es tatsächlich auch so, ne? Da ist wirklich ein junger Typ, der überhaupt nichts vorzuweisen hatte, da bei der Sparkasse aufgeschlagen mit einer Idee, da irgendwie in den 90ern und ist da auf jemanden getroffen, den das überzeugt hat und der dem einfach mal die Chance gegeben hat, ne? Das hätte ihn sicherlich in 20 anderen Sparkassen oder an 20 anderen Tagen mit einem anderen Sachbearbeiter vielleicht nicht geklappt, ne? Und da geht es ja manchmal auch dann in Anführungsstrichen nur um 10.000, 20.000 Mark oder so, dass man irgendwie mit irgendwas starten kann, ne? Wo dann wirklich auch einzelne Leute eine Entscheidungsgewalt über sowas haben. Aber das kann wirklich Biografien beeinflussen und aus einem Lebenslauf eine Lebensleistung machen.
Das ist ja krass. Der Circle ist completed.
Bam,
Alter. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Nee, aber also tatsächlich ist es interessant, dass Erfurt wirklich, es ist echt ein Dorf. Jeder hat da mit jedem zu tun. Das ist
ja, ja, absolut. Also Thüringen ist ja per se ein Dorf. Da kann man ja bei Erfurt kann man ja auch nicht von Großstadt-Flair reden, obwohl es mit Abstand die größte Stadt ist. Naja.
Ja, also ich, wenn ich nach Erfurt fahre, ist meine erste Anlaufstelle immer das Comic Attack. Das ist immer
schön.
Mein Ziel tatsächlich.
Das ist auch ein cooler Laden. Also muss man ehrlich sagen. Und das ist wirklich schon eine Institution über Jahrzehnte mittlerweile.
Ich bin da auch, als ich das erste Mal so ein bisschen Sammelkarten abhängig war, bin ich auch da immerhin tatsächlich. Also das
ja, und das auch ist auch
mit deinem Kumpel ist auch, tatsächlich schon.
Ach, okay. Na, und diese, wie soll man sagen, diese Comic-Szene oder irgendwie, das ist so ein bisschen auch wie mit Musik, ne? Also das ist wirklich so ein Link, das verbindet Menschen aus Himmelsrichtungen, Ansichten und mit Lebensläufen, die sonst nie im Leben zusammenfinden würden, ne? Also was für Leute auf Comics stehen, es ist wirklich Wahnsinn. Also da trifft man wirklich Leute und lernt Leute kennen, die man sonst nie irgendwo zusammen mal gefunden hätte, ne? Das ist schon interessant. Ist eine Szene, von der habe ich nicht viel Ahnung, aber ich betrachte das immer so fasziniert von außen.
Wie war das bei eurem Burgerladen? War das so eine gemeinsame Idee oder kam er dann zu dir und hast dann gesagt, hast ihm auch quasi eine Chance gegeben? Was du da der
Frage hast? Also das ist eine lange gemeinsame Geschichte. Also dadurch, dass er sich ja mit Einzelhandel schon auskannte und so weiter. Ursprünglich haben wir mal einen Klamottenladen zusammen.
Ich weiß gar nicht, das hast du auch schon mal erzählt, irgendwann am Anfang des Podcasts. Ne?
Von ja, das gehört zu einem der gescheiterten Projekte in meiner Lebensleistung. Aber daraus hat man natürlich auch gelernt und die Erfahrung konnte man dann zum Beispiel dann im nächsten Projekt veganes Bistro einbringen. Und das hat dann gut geklappt. Ne? Und das hätte nicht so gut geklappt für uns beide in der Zusammenarbeit und in der Erfahrung auch, wenn das andere geklappt hätte. Ne? Also das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, dass man aus Niederlagen lernen muss und nicht aufstecken darf. Aber ich kenne den schon ewig. Also ich weiß gar nicht seit wann.
Schön, schön.
Schön, ja, schön.
Bin ich begeistert, dass wir am Ende tatsächlich diese Lebensleistungsthematik nochmal aufgegriffen haben. Dass wir doch noch herausgefunden haben, wo du mal gescheitert bist. Weil du es ja vorhin so in Frage gestellt hast, dass man mal gescheitert ist an irgendwas.
Ach so, nee, das habe ich jetzt wirklich nur rein auf die Band bezogen gesehen, ne? Nicht so. Jetzt auf meine Biografie. Also gescheitert bin ich oft an der Kletterstange im Sportunterricht.
Oh Gott, ja, furchtbar.
Bis es da mal Klick gemacht hat und dann konnte ich es auf einmal. Aber davor habe ich das irgendwie nie kapiert. Egal, das Fass mache ich jetzt nicht auf. Mach's gut.
Macht's gut, bis nächste Woche.
Ciao.
Und in der nächsten Folge werden wir endlich zu der spannenden Frage kommen. Auf welche Podcasts fährt der Mike so richtig ab? Seid gespannt. Bis Folge 83.